Ich möchte beten. Vater, wir danken dir so sehr, dass wir uns hier versammeln dürfen. Und Jesus, wir danken dir für deine eigene Gegenwart hier und jetzt. Nimm dein Wort, speise unser Vertrauen in dir. Und mögen wir nicht nur dein Wort, sondern deine Stimme ganz persönlich heute Morgen hören. Um deines Namens willen. Amen. Ja, so ein Tag ist ganz toll. Ich freue mich, dass ich mit meiner Frau Gabi da sein darf. Soll ich auch erwähnen, Gabi kommt aus der Nähe von Stuttgart. Wir haben zwei Kinder, beide studieren an der Uni in Stuttgart. Und ja, wir freuen uns sehr an unsere Aufgabe am Bodenseehof. Und das ist ein Vorrecht, heute Morgen da zu sein. Heute Morgen geht es um Christus. Allein um Christus. Und bevor ich meine Predigttext vorlese heute Morgen aus 2. Korinther 11, möchte ich einige Aussagen Paulus einfach vorlesen und lass das auf uns wirken. Da möchte ich dann meine Predigttext vorlesen, denn meine Predigttext bezieht sich auf diese Wahrheiten, die ich jetzt vorlese. In Kolosser 2, Verse 9 und 10, da heißt es, denn in ihm, Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Und er ist das Haupt jeder Gewalt und jede Macht. Römer 8, 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schon schenken? Epheser 2, Verse 6 bis 10. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelwelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Kolosser 3, Verse 3 und 4, denn ihr seid gestorben, euer Leben ist jetzt verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Solus Christus, Christus allein. Jesus Christus ist der Anfang und das Ende des Christseins und auch alles in der Mitte. Er ist der Anfang und Vollender unseres Glaubens. Er ist Haupt der Gemeinde, damit er in allem den ersten Rang habe. Er starb für uns und jetzt lebt er in uns. Er ist der Ursprung und Inhalt des Christseins. Alles kommt von ihm, alles ist durch ihn und alles ist zu ihm. Er ist bei mir und eines Tages werde ich bei ihm sein. Sein Name ist über alle anderen Namen und alles wird zum Preis seiner Herrlichkeit. Wir rühmen uns allein in Jesus, Christus allein. Und deswegen hat Paulus diese Aussage in 2. Korinther, Kapitel 11, Verse 2 und 3, möchte ich vorlesen. Ich glaube, wir haben ein Folien dazu vorbereitet. In 2. Korinther, Kapitel 11, Verse 2 und 3, ich lese den Text vor. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch mit einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihr List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Was wäre deine größte Angst als Gottes Kind heute Morgen? Als Jesu Nachfolger, was wäre deine größte Angst in der jetzigen Leben? Paulus, seine größte Angst war diese: dass unsere Sinne von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Das allein. Dass ich abgleite von dieser Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber. Und er sagt, ich eifere um euch. Ich habe euch mit einem Mann verlobt. Und eine Verlobung in der damaligen Zeit war was Besonderes. Hat mehr Gewicht als heute sicherlich. Zwei Familien kamen aufeinander oder zueinander bei der Verlobung. Ein Vertrag wurde unterschrieben. Geschenke wurden ausgetauscht. Die Verantwortlichen im Dorf wurden hergeholt und zwei Zeugen wurden hergeholt, einen für die Frau und der andere für den Mann. Und ab diesem Punkt der Verlobung war das rechtsbindend und es forderte eine Scheidung. Und zwar von dem Mann seiner Seite, es war nicht erlaubt, dass die Frau sich von dieser Verlobung löst. Das war der Mann allein seine Angelegenheit. Zwei Freunden wurden bestimmt, einen für den Mann, einen für die Frau. Und sie haben alle Vorbereitungen in der Hand gehabt. Sie waren die Vermittler zwischen diese zwei Verlobten. Und alles war in der Vorbereitung auf diese Eheschließung da. Und der Freund des Bräutigams, seine Aufgabe war es, allein diese Frau hinzustellen als eine keusche Jungfrau bis zur Hochzeitsnacht. Und es war nicht der Vater der Braut, der diese Frau zu ihrem Mann führte, das war der Freund des Bräutigams. Er hat die Frau hingeführt. Johannes, der Täufer. Er sagte, ich bin Freund des Bräutigams und ich führe diese Frau zu Jesus, diese Verlobte. Das ist meine Aufgabe. Und wenn diese Frau nicht rein war, bei der Hochzeitsnacht. Jeder hätte sich auf diese Freund des Bräutigams geschaut und sagte, was für eine Schande hast du uns angetan. Es wäre undenkbar in die damalige Zeit. Und Paulus sagte, ich habe euch verlobt mit einem Mann und ich eifere um euch mit Gottes Eifer, damit diese Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber nicht verdorben wird, dass eure ganze Gesinnung darauf ausgerichtet ist. Und ich nehme meine Aufgabe wahr, Paulus sagte, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Und wenn wir von dem Eifersucht Gottes sprechen, Gott ist nicht eifersüchtig auf uns, als ob wir etwas hätten, was er nicht hat. Denn alles ist von ihm, was ich bin und habe. Es mag sein, dass das mir nicht bewusst ist. Aber es ist ihm wohl bewusst. Er ist nicht eifersüchtig auf uns, als ob wir etwas hätten, was er nicht hat. Aber er eifert um uns. Er will uns. Es gibt doch ein Eifersucht im Reich Gottes. Es gibt ein, möchte ich es auf den Punkt ein bisschen gespitzt sagen, es gibt ein gerechtes Intoleranz bei dieser Angelegenheit. 1 + 1 = 2 und nicht 3. Nicht, weil ich etwas gegen die Nummer 3 habe, als ob die Nummer 3 der Urfeind der Mathematik ist. Es ist ganz einfach so, die Wahrheit lässt eine andere Möglichkeit nicht zu. Als ich am 27. März 2004 in Manzell in der Kirche vor Pfarrer Gerhard Hegel stand und er fragte mich, willst du Gabi zu deiner Frau nehmen, habe ich gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. Und in dem Moment habe ich alle anderen Frauen dieser Welt Nein gesagt. Das war selbstverständlich. Und als ich Jesus Christus Ja gesagt habe, ich binde mich an dich, du bist mein Eins und Alles, habe ich alle anderen Liebhaber in dieser Welt Nein gesagt im Vergleich zu dieser Stelle, die Jesus in meinem Leben übernimmt. Habe ich wirklich Ja gesagt? Denn ein Ja bedeutet auf einmal gleichzeitig ein Nein. Und es ist mir wohl bewusst, dass diese Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber mit vielen Dingen ersetzt werden kann in meinem Herzen, die so gut erscheinen. Christus dienen kann einen Platz in meinem Herz nehmen, was Christus allein haben möchte. Und ich versuche, im christlichen Dienst das zu bekommen, was Jesus allein mir schenken kann. Christus predigen. Christliches Musik, christliche DVDs, christliche Freizeiten, andere Christen können einen Platz in meinem Herzen übernehmen, was Christus allein gehört. Und die sind berechtigte, gute Sachen, legitim auf jeden Fall. Aber wehe uns, wenn diese Sachen Christus ersetzen in unserem Leben. Würde ich genauso viel Freude an Christus haben, wenn ich diese Stelle des Dienstes in der Gemeinde nicht mehr hätte? Hätte ich genauso viel Freude am Christsein mit Christus, wenn ich ihn nicht mehr dienen dürfte, wie ich das mache? Es wurde mir zur Lektion in 2010, als ich eine schwere Lungenentzündung hatte und der Arzt sagte mir, Peter, du musst für die nächsten 6 Monate mindestens alle Predigtdienste absagen. Und es ist interessant, erst wenn etwas von dir weggenommen wird, merkst du, was für eine Stelle diese Sache oder sogar Person in deinem Leben genommen hat. Und manchmal ist das eine schwere, aber gute Übung. Jakobus hat es auf den Punkt gebracht. Zum gleichen Thema sagte er in Jakobus 4,4, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Oder man kann das so verstehen, der Geist, den er in uns wohnen ließ, er eifert um uns und er nennt uns Ehebrecherinnen. Und das Wort kommt mit der Gedanke, unrein machen durch eine Mischung. Verstehen Sie, mein Problem ist nicht, dass ich einfach auf einmal sage, Jesus, ich will dich gar nicht und ich wende mich 100% von dir ab. Mein Problem ist folgendes. Ich will Jesus und. Und dieses Jesus und, diese Mischung in meinem Herzen, das ist tödlich. Das ist gefährlich. Das ist geistlich gesehen Jesus gegenüber Ehebruch. Wenn ich von einem Reisedienst zurückkomme, ich komme in der Ziegelstraße 10 nach Hause und ich rufe, Schatz, ich bin daheim. Bin wieder da. Und es ist still. Ich gehe in der Küche, weil ich die Bäckerstochter geheiratet habe und sie ist nicht da. Wohnzimmer nicht da, Arbeitszimmer nicht da. Ich sage, Gabi, wo bist du? Ich gehe hoch im Schlafzimmer und finde meine Frau mit einem anderen Mann im Bett. Wenn meine Reaktion so wäre, oh, dumm gelaufen, so sorry, ich war da unten. Also, würde ich nie im Leben so reagieren. Das ist Unsinn, so zu reden. Das wäre undenkbar. Und wenn ich diese Reaktion brachte, dann hättet ihr jeden Grund, meine Liebe für meine Frau in Frage zu stellen. Und Gottes Liebe und Jesu Liebe für mich ist eine eifernde Liebe, weil diese Liebe eine ewigliche Liebe, diese Liebe ist stärker als den Tod. Und natürlich meldet er sich. Wenn er in meinem Herzen schaut und er sieht, ich begehe geistlichen Ehebruch. Aber Paulus sagte, unsere Feind ist listig und er verführt euch. Dieses Wort verführen heißt Lügen unter dem Schein der Wahrheit. Und die beste Lüge scheint uns wahr zu sein. Und in dem Kapitel, wovon wir unseren Text bekommen heute, später spricht er von Predigen, von Geist, von Evangelium, von Dienen. Die Studenten kommen auf mich zu, manchmal am Bodensee, sie fragen mich, Peter, es gibt so vieles, was wir bekommen heutzutage an Predigen, an Dienste und an DVDs, an Bücher und. Wer sagt uns die Wahrheit? Das ist eine gute Frage. Denn Paulus sagte, viele in der Gemeinde kommen mit Predigtdienste, sprechen vom Geist Gottes, sogar das Evangelium, sogar von Christus selbst. Jesus hat eines Tages gesagt in Johannes 10, ich bin die Tür und wer durch mich kommt, der ist wahre Hirte. Wenn die Studenten um 2 Uhr in der Nacht aus dem Fenster raus springen, um ein bisschen Zeit in der Kneipe zu verbringen und dann um 4 wieder einsteigen und sie müssen durch ein Fenster einsteigen statt die Haupttür. Das ist ein schlechtes Zeichen. Normalerweise gibt es einen Grund dafür und der Grund ist nicht gut. Woran erkenne ich, wer die Wahrheit sagt? Er bringt mich zu Christus, für mich gestorben und jetzt derjenige, der in mir lebt. Der Prediger, wer sagt die Wahrheit? Jesus sagte in Johannes 5, 39, die Schrift zeugt von mir, und er sprach vom Alten Testament. Vor 100 Jahren, als ich auf der Bibelschule war, wir haben etwas Außergewöhnliches gemacht. Wir haben Briefe geschrieben, und zwar per Hand. Und einige Studenten hatten ein gewisser Jemand zu Hause, und das mit der Post, das war eine sehr wichtige Angelegenheit. 5 bis 7 Tage nach Nordamerika, 5 bis 7 Tage zurück. Und der Schulleiter war sehr klug. Er hat uns unsere Post nicht um 10 Uhr vormittags gegeben. Erst nach der Vorlesung, nach dem Mittagessen. Dann sind 80 Studenten diese Treppen hoch, gleichzeitig runtergelaufen. Und diese zierliche kleine Mädchen aus Kanada wurden auf einmal zu Footballspielern. Und sie warfen die Jungs aus dem Weg, denn sie wollten diese Briefe bekommen. Sie gingen allein, haben geweint und gelacht, je nachdem, was Prince Charming an dem Tag geschrieben hatte. Und dann hatten sie eine kleine Zeugnisrunde in ihrem Zimmer mit allen anderen, die an Prince Charming hatten. Und sie kamen zusammen und sie haben nichts in dieser Weise ausgetauscht. Boah, seine Grammatik diese Woche ist hervorragend. Guck mal das an. Und sein Wortschatz. Und das Wort hier, also ist ein bisschen umstritten, aber in der Ursprache kann es so oder so ausgelegt werden. Nein, sie haben nichts gesagt in der Art. Sie haben einen Wunsch. Gemeinschaft mit einer Person durch das Mittel eines Briefes zu pflegen. Das geschriebene Wort weist uns immer auf das lebendige Wort hin. Zeit im Wort Gottes soll gleichzeitig Zeit mit dem Sohn Gottes verbringen heißen. Ich folge den Prediger, der mich immer wieder zu Jesus führt. Jesus sagte in Offenbarung 2, eine bekannte Stelle, sprach die Gemeinde in Ephesus an. Und er sagte, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und sind es nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und du hast ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Werke. Lehre, ausharren, gute Sachen. Alles sah so gut aus. Aber wir müssen klug genug zu erkennen, Bewegung heißt nicht unbedingt automatisch Fortschritt. Und das Christentum interessanterweise kann Christus ersetzen in unserem Leben. Tief heimlich in meinem Herzen, alle guten Teile des Christseins kann Christus ersetzen. Jesus sagte aber, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun dran, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Was ist erste Liebe? Erste Liebe ist die Verlobungsliebe. Ich habe erst mit 43 geheiratet, das erste Mal. Viele sagen selbe Schuld. Der Herr schreibt seine Geschichte mit jeder Einzelnen. Ich bin Österreich eigentlich, ehrlich gesagt, sehr dankbar, denn ich habe meine Frau in Österreich kennengelernt, obwohl sie aus der Nähe von Kirchheim, Teck, kommt. Beim Skifahren natürlich haben wir uns kennengelernt. Ich kenne keine Vorfreude wie die Verlobungsvorfreude. Und ein alter Esel wie ich damals war es besonders stark. Ich war bereit, ich bin im Zug gehockt und wollte nur, ich bin 2 Stunden nach Stuttgart, um einfach ein paar Stunden mit Gabi. Es war mir egal. Das ist erste Liebe. Du willst nur zusammen sein. Und ehrlich gesagt, ich sage rückblickend, und das ist dieses, ja, das ist dieser Trick der Liebe. Ich ging ziemlich blauäugig in diese Ehe hinein. Die Liebe hat mich verblendet, denn meine Frau war alleinerziehende Mutter. Ihr erster Mann ist gestorben. Sie war Witwe 8 Jahre lang mit 2 Kindern. Und ich habe wenig Gedanken gemacht, denn ich wusste, wenn ich Gabi liebe und wenn der Herr uns zusammenführt, wird er sich aus der Treue auch in unsere Ehe und Familie erweisen. Und das hat er gemacht auf wunderbare Weise. Aber ich weiß noch, kein Opfer war zu groß. War so schön. Das ist erste Liebe. Meine erste Liebe als Christ, ich war 13, als ich mich bekehrt habe auf eine Familienfreizeit. Ich kam aus gut heidnischen Hintergründen. Kein evangelikaler Hintergrund. Also vieles, was mit Kinderstunde und so zu tun hat, das ist mir fremd. Und der Herr hat Wunderbares in unsere Familie zusammengestellt. Und meine Mutter und Stiefvater kamen zum Glauben und dann alle 4 Kinder, ich mit 13. Und ich weiß mit 13, als ich Jesus aufnahm und wiedergeboren wurde. Ich wollte keinen Streit haben wegen Erwählung oder Vorherbestimmung. Das war mir wurscht. Ich habe niemals von einem Kurzeinsatz im Ausland gehört. Ich habe nichts von einem Willow Creek Seminar oder Tagung gehört. Niemand hat mich darauf aufmerksam gemacht, was für Widersprüche in der Bibel es gibt. Ich wollte nur mit Jesus. Jesus war genug. Das ist erste Liebe und Paulus sagte, ich eifere um euch und ich habe Angst, dass ihr abdriftet von dieser Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber. Meine erste Berufung als Christ ist Christus. Paulus sagte in 1. Korinther 1, Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Interessant, unsere erste Berufung ist zur Gemeinschaft. Und es gibt einen Unterschied zwischen einer Beziehung und Gemeinschaft aufgrund dieser Beziehung. Eine Trauung ist der Anfang einer Beziehung. Und ab dem Punkt pflegt man Gemeinschaft, und zwar die tiefste Art Gemeinschaft mit jemand anders. Normalerweise trinken Gabi und ich in unserem Wohnzimmer eine Tasse Kaffee. Wir haben stille Zeit miteinander, so um 7 rum und dann um 8 gehen wir zum Zirkus, das ist Bodenseehof. Und ab dem Punkt, man weiß nicht, was passiert. Also das ist ein Wirbelwind von alles Mögliche. Wenn meine Frau mich um 10 Uhr anruft und sagt, Schatz, darf ich mit dir sprechen? Wenn meine Antwort wäre, du, wir haben schon stille Zeit gehabt um 7, also aber morgen bin ich da. Meine urschwäbische Frau würde sich melden. Das reicht nicht aus. Und versteht ihr, was ich gelernt habe? Es reicht nicht aus, bei der Trauung zu sagen, ich liebe dich. Ich bin ein Anfänger, aber meine Frau als ich jetzt heute, 13 Jahre nachher, sage, wenn ich komme und sage, Schatz, ich liebe dich. Sie hat niemals sich so gemeldet. Meine Güte, kannst du was anderes sagen? Sie ist ein bisschen eintönig geworden. Niemals. Die Frauen verstehen das, die Männer. Paulus sagte, ich fürchte, dass eure Besinnung von dieser Einfalt, von dieser leidenschaftlichen erste Liebe abgewandt wird. Jesus sagte, tut Buße und tue die erste Werke. Ich habe diese Frage vor Jahren gehört, als jemand gefragt hatte, was wurde in meinem Leben als Christ heute geschehen, wenn Christus sterben würde? Damit meine ich nicht, dass wir zurückkehren vor 2000 Jahren und er stirbt wieder am Kreuz. Das meine ich nicht. Was würde sich ändern in meinem Leben, wenn Christus heute nicht mehr am Leben wäre? Nicht mehr gegenwärtig wäre durch seinen Heiligen Geist in mir. Nicht mehr in der Lage wäre, zu mir zu sprechen. Das Zeugnis seines Daseins zu geben. Und ja, diese immer wiederkehrende Aussage, Peter, ich hab dich lieb. Ein Freund von mir hat in einer renommierten Hochschule der Theologie in den USA studiert und da hatte er einen Freund aus Afrika. Und nach 4 Jahren Studium in den USA ging mein Freund eines Tages auf diesen afrikanischen Bruder, hat ihn eine Frage gestellt. Was hat dich am meisten beeindruckt bei uns in der Gemeinde? Und dieser bescheidene afrikanische Bruder hat Folgendes gesagt, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, wie viel die Gemeinde Christi ohne Christus zustande bringt. Was würde heute geschehen, wenn Jesus heute nicht mehr am Leben wäre in meinem Leben? Was würde sich ändern? Sobald das Christsein darauf beschränkt ist, was menschlich möglich ist, ist es kein Christsein mehr. Es ist nur evangelikales Humanismus. Und die größte Gefahr in der Gemeinde Christi heutzutage ist das, dass wir diese Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber verlieren. Und es ist an der Zeit, Christus wieder zu entdecken. Ich habe vorher erwähnt, dass meine Frau Witwe war. 8 Jahre lang, bevor wir geheiratet haben. Ich wurde Mann und Vater von 2 Kindern. Sie waren damals 11 und 13 Jahre alt. Dieses Verlust war unbeschreiblich. Wir haben einen sehr guten Freund, einen Leiter eines Fackelträgerzentrums in Asien. Der hat am 19. Januar seine Frau verloren. Dieses Verlust ist unbeschreiblich. Und meine Frau hat mir gesagt, ich wusste nicht, ob ich jemals wieder heiraten könnte. Denn ich wurde diesen Verlust und Schmerz, ob ich in der Lage wäre, das auszuhalten. wäre ich in der Lage, den Verlust Jesu Christi auszuhalten als Christ. Ich möchte beten, und bevor ich bete, möchte ich für 30 Sekunden warten und in der Stille eine Chance geben, damit wir vielleicht in unseren Herzen heimlich still zu Jesus kommen und mit ihm sprechen und sogar Buße tun. Beten wir miteinander. Herr Jesus, vergib uns. Wir haben es zugelassen, dass unser Herz erfüllt war mit etwas anderes als du selbst. Und ich möchte einfach bitten, dass wir diese Wahrnehmung deines Daseins so kräftig erleben, wir würden, wie Gabi sagen, so ein Verlust hielt ich nicht aus, wenn du nicht mehr da wärest. Das bitte ich um deines Namens willen. Amen.